Kommt, lass uns noch einmal zusammen beten für die vor uns liegende Zeit. Unser großer, liebender Vater, vielen Dank dafür, dass wir heute Gottesdienst hier zusammen feiern dürfen, dass wir uns zusammen in dieser Einheit treffen dürfen, um dich zu loben und anzubeten, darüber nachzudenken, Herr, was du getan hast. Lieber Vater, vielen Dank dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Hilf uns, es zu verstehen und zu verinnerlichen und anzuwenden zu deiner Verherrlichung. Amen. Unser Körper wäre tot, wenn die Glieder unseres Körpers und die Organe unseres Körpers so eine Beziehung miteinander führen würden, wie wir sie manchmal in der Gemeinde führen. Wir wissen alle, das Herz, es pumpt das Blut durch unseren Körper. Unsere Leber, die arbeitet für den ganzen Körper. Ein gesunder Darm ist wichtig für das Wohl des ganzen Körpers. Und es klingt vielleicht etwas absurd, aber wenn das jetzt passieren würde in uns, also wenn die Organe nun sagen würden, ich mache das nur für mich selber, der Körper wäre tot. Weil die einzelnen Teile nicht mehr als eine Einheit funktionieren. Und wie ist es in der Gemeinde? Sie wäre in sich tot. Füreinander da sein, einander mit den gottgegebenen Gaben dienen, in einer Einheit wirken. Diese immense Wichtigkeit der Einheit haben wir die letzten 2 Wochen uns angeschaut in Epheser 4. Wir haben gesehen dort in Vers 3, dass der Geist gewissermaßen der Inhaber der Einheit ist. Die Einheit besteht im Geist. Letzte Woche haben wir gehört, dass es nur einen Herrn gibt, der Herr auch über die Einheit. Er ist das Haupt der Einheit, der Gemeinde. Und zum Schluss haben wir gesehen, dass der Vater der Bewahrer der Einheit ist, der über allen, durch alle und in allen ist. Epheser 4, Vers 6. Aber vor 2 Wochen haben wir gesehen, wie auch du und ich aufgefordert werden, diese Verantwortung wahrzunehmen, diese Einheit zu bewahren. Wie tun wir das? Durch diesen würdigen Wandel, die Stichworte Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe und mit diesem Herzenswunsch, die Einheit auch wirklich zu bewahren, den Frieden nachzujagen. Und jetzt geht der Epheserbrief einen Schritt weiter und zeigt, Einheit bedeutet aber nicht gleich Eintönigkeit. Ja, keiner von uns hat dasselbe an und keiner von uns sieht innerlich genau gleich aus. Es ist keine Einförmigkeit, wo alles über einen Kamm geschert wird. Ja, sondern die Einheit, sie ist auch geprägt von individuellen und notwendigen Vielfalten oder von einer notwendigen Vielfalt in unserer Gemeinde. Und dabei geht es, und das hat Jörg letzte Woche ja so ausgelegt, ganz klar eben nicht um Vielfalt im Theologieverständnis, in diesen Glauben, in diesen Grundfesten des Glaubens. Ja, wir haben gesehen, es gibt nur ein Leib, es gibt nur einen Geist, einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Vater und Gott. Aber wie auf der einen Seite die Einheit der Gemeinde so real ist und so wichtig ist zu bewahren, so gibt es auf der anderen Seite die enorme Vielfalt. Und das schauen wir uns heute an in einigen Versen, in Epheser 4. Ist das die richtige, Tobi? Ich fürchte nicht. Wir müssen nämlich die Verse 7 bis 10 lesen. Tobi guckt uns da, er sucht uns das raus. Wir lesen schon mal den Bibeltext, Epheser 4, die Verse 7 bis 10. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufsteigen aber, was besagt, ist anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der aber hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Schon etwas seltsam, so ein Text, aber es sind Worte unseres lebendigen Gottes, die wir hier vor uns haben. Und das Thema, womit wir uns heute beschäftigen werden, ihr habt es ja auch auf den Zetteln gesehen, vielfältige Gaben in der Gemeinde. Vielfältige Gaben in der Gemeinde. Und da schauen wir uns erstens an, du bist speziell begabt, und das finden wir in Vers 7, du bist speziell begabt, und zweitens, dafür hat Christus triumphiert. Und wenn ihr das gelesen habt, habt ihr euch vielleicht gefragt, na, wie passt das denn unter dieses Thema? Nun, er klingt vielleicht etwas seltsam, aber das ist ja nicht das Kriterium, wie es hier zu verstehen ist, oder? In der Schrift sehen wir diese Taten des triumphierenden Christus. Wir haben gerade noch davon gesungen, wie er hinabgestiegen ist, wie er gekommen ist, wie er arm für uns wurde und wie er dann aber am Kreuz diesen Triumph errungen hat. Und somit die Grundlage der Gnade gelegt hat für dich und für mich und uns die Gaben, Dankeschön Tobi, gegeben hat. Wir kommen drauf zurück. Und auf euren Plätzen habt ihr vielleicht diesen Zettel gefunden. Da stehen einige Informationen drauf zur Predigt. Und wer von euch vielleicht Notizen machen möchte. Und mir geht es immer wieder so, wenn ich Notizen mache, sie sind durchgehend irgendwo. Aber ich habe mir gedacht, stell diese drei Fragen, die wir auch in unserem Bibelstudium beim EBDC so kennengelernt haben. Welche Dinge hast du vielleicht heute erkannt? Was ist dir neu wichtig geworden? Und wenn du etwas erkannt hast, wo gibt es etwas, wenn du dein Leben dagegen hältst, was du ändern kannst, solltest? Und dann pack es an. Wie möchte ich darin wachsen? Welche Schritte nehme ich mir vor, um diese Dinge anzupacken? Darum zu geben, dass Veränderung in meinem Leben geschieht. Könnt mir gerne nachher Feedback dazu geben, ob das hilfreich ist oder nicht. Wenn ihr Fragen dazu habt, kommt gerne auf mich zu. Mein Wunsch ist, dass es einfach hilft, so ein bisschen die Gedanken zu sammeln und das in den Alltag hinein zu transportieren. Und ich wünsche mir, dass wir heute erkennen, dass der Herr, der diese Gaben gegeben hat, dass wir bereit sind zu sagen, ja, ich setze das voll und ganz ein, was du mir gegeben hast, und dass wir verstehen, was es ihn gekostet hat, diesen Triumph am Kreuz zu erringen, in der Auferstehung, in der Himmelfahrt. Zuerst schauen wir uns aber diesen ersten Punkt an, du bist speziell begabt. Jedem Einzelnen von uns, Vers 7, aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Dieses Aber am Satzanfang zeigt genau diesen Gegensatz, wo wir uns jetzt hier befinden, eben von der zuvor beschriebenen Einheit hin zu dieser erkennbaren Vielfalt. Diese läuft auch unter diesem würdigen Wandel. Auch in der Gemeinde brauchen wir Demut, Sanftmut, Liebe, Geduld miteinander. Und diese Vielfalt ist aber auch davon geprägt, dass jeder Gaben bekommen hat von Jesus Christus. Jedem Einzelnen, so heißt es hier in diesem Vers, jedem von uns, das heißt jeder, der hier sitzt und gläubig ist an den Herrn Jesus Christus, hat besondere Gaben bekommen. Das sind nicht die Fähigkeiten und Talente, die jeder Mensch in seinem Leben in irgendwelchen Dingen hat. Der eine kann besser Autos erkennen und reparieren, der andere kann besser mit Computer umgehen, der andere kann besser Schüler belehren, der andere kann besser auf dem Dach arbeiten. Wir haben Talente bekommen, die wir für uns und unseren Erfolg im Leben auch einsetzen, und das ist auch gut, dass da auch Vielfalt ist. Aber hier geht es um mehr, hier geht es um Gaben. Und wenn wir das aber erstmal hier lesen, und wir müssen genau lesen, dann steht hier erstmal nichts von Geistesgaben, die wir vielleicht an anderen Stellen sehen, sondern hier steht erst einmal von, was haben wir bekommen? Gnade. Hier steht Gnade. Gnade, dieses unverdiente Geschenk. Gnade. Und davon haben wir so viel schon im Epheserbrief gelesen. In seiner Gnade gewährt er dir und mir Rettung. Rettung von unserer Schuld und Sünde, Einzug in sein Reich, sein Erbe, sein Frieden, seine Segnungen in den himmlischen Örtern. Er gewährt uns seine Gegenwart. Alles Gnade. In seiner Gnade hat er auserwählt vor Grundlegung der Welt. Er wurde arm für uns, damit wir reich werden. Auch den Verweis auf den 2. Korintherbrief, Kapitel 8, was wir gerade gesungen haben. Könnt ihr euch noch an Epheser 2, Vers 7 erinnern? Die Demonstration der Gnade an denen, die ihm gehören, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Gütern uns erweise in Jesus Christus. Auch so ein verschachtelter Satz von Paulus, aber Gottes Gnade, sie kann nicht übertroffen werden, sie kann nicht ausgelotet werden, sie kann nicht ganz ermessen werden. Daher wird es in alle Ewigkeiten brauchen, sie darzustellen. Das sagt Paulus hier, dass er Gott diese Gnade an dir und mir, an den Erlösten aller Zeiten bis ans Ende der Zeit darstellt, sie zur Schau stellt, sie dem ganzen Universum demonstriert. Ihr, du und ich, seid Kennzeichen meiner Gnade. Und so haben wir sehr viel auch von dieser Rettungsgnade gelesen, so möchte ich sie einfach mal nennen. Dieses Gnadengeschenk, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. Aber, wenn du gerettet bist, hört Gnade dann auf? Nein, zum Glück nicht, genau. In Titus haben wir gelesen, dass die Gnade uns erzieht. Im zweiten Petrusbrief haben wir gelesen, dass wir in der Gnade wachsen sollen. Und diese weiterführende Gnade, diese Gnade, die für diejenigen ist, die mit Jesus leben, von der lesen wir auch hier in Epheser 4. Ja, hier wird allgemein von Gnade, von Charis gesprochen und erst einmal nicht direkt von Gnadengaben, also den Charismata, den geistlichen Gaben. Aber es ist Gnade und wir sehen im Kontext, worum es geht. Es geht letztlich um die Gaben des Geistes, die Gaben, die hier Jesus Christus gibt, nach dem Maß seiner Gabe, so wie er das möchte. Es ist die Gabe, die du als Christ von Christus empfängst. Ja, ich habe sie jetzt einfach mal als Dienstgnade bezeichnet. Diese Gnade ermöglicht dir und mir dann, dass wir ihm dienen können, dass wir gewissermaßen zurückgreifen können auf diese Spezialgabenfunktion, die er in uns installiert hat. Schon cool, wie er das tut in uns. Also um welche Gnade geht es hier? Es geht um die Gnade, die dich fähig macht, zu dienen, der Gemeinde zu dienen, seinem Reich zu dienen und dadurch ihn zu verherrlichen. Und damit haben wir den Schlüssel bekommen, gewissermaßen in die Tür hinein der Geistesgaben, also Gaben, besondere Fähigkeiten, Charakterzüge, Eigenschaften, die der Geist seit der Bekehrung oder der mit der Bekehrung in unser Leben hineingekommen ist, mitgibt. In Vers 11 finden wir dann noch den Hinweis auf ganz spezielle Gaben, die mit Ämtern auch irgendwo verknüpft sind. Soweit werden wir heute nicht kommen. Gaben des Geistes oder wie es eben hier in Vers 7 steht, die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi, die uns gegeben ist. Das heißt, das Haupt der Gemeinde hat dir und mir Gaben gegeben, Gnade gegeben. Nach seinem Maßstab, so wie er es für richtig hält. Ja? Das heißt, er produziert hier keine Massenware unter uns und unter den Gläubigen weltweit, sondern jeder hat ein handgefertigtes Geistesgabenportfolio, womit er, womit sie der Gemeinde dienen kann. Und du als Kind Gottes bist beschenkt mit Gnade nach dem Maß, nach seinem Maß. Ja, nicht nach dem, was wir uns vielleicht ausgesucht hätten. Weiß nicht, wo das landen würde, wahrscheinlich auch in einer Katastrophe. Deswegen hat er das gemacht. Das wusste er nämlich. Er hat das getan. Und du als Kind Gottes bist beschenkt nach seinem Maß. Bevor wir dann wahrscheinlich nächste Woche zu Vers 11 kommen und diesen speziellen Gaben, diesen Verkündigungsgaben uns anschauen, zeigt er nun in einem Exkurs in den Versen 8 bis 10 gewissermaßen die Begründung, die Grundlage dessen, wieso wir diese Gaben haben. Wieso Jesus Christus gewissermaßen das Recht bekommen hat, nicht nur zu Rechten zu sitzen, sondern auch diese Gaben zuzuteilen. Das schauen wir uns gleich an, aber zuvor möchte ich einige praktische Gedanken und Anwendungen noch zu diesem Bezug der geistlichen Gaben loswerden. Ja, vielleicht bist du mit dem Begriff nicht so vertraut. Geistesgaben klingt sehr spektakulär, ist nichts Mystisches, ist nichts Magisches. Ja, die Bibel schreibt uns von ganz besonderen Fähigkeiten, Gaben, die du und ich bekommen. Ja, ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen. Es gibt verschiedene Stellen dazu. Hier seht ihr sie, wenn ihr weiter nachforschen wollt, und inklusive die Epheserstelle jetzt hier mit ein paar Versen weiter. Es sind gute Dinge, die der Gemeinde dienen und die ihn verherrlichen. Und das nicht zu verwechseln, wie ich vorhin schon sagte, mit natürlichen Talenten und Fähigkeiten, die auch jeder von uns hat, sondern es sind die Dinge, die du erst bekommst und die du dann erst im Zugriff hast, wenn du dich bekehrt hast, wenn du mit Jesus lebst. Wenn der Geist in dein Leben eingezogen ist. Und da können wir sagen, dass, ich habe einfach mal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, dass Gaben zwei große Zwecke erfüllen. Und wir lesen direkt mal Epheser 4, die Verse 11 und 12. Und er, Christus, hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Und das ist ein Zweck, warum gewisse Gaben da sind. Zur Zurüstung, zur Erbauung der Gemeinde. Ich komme gleich noch auf die Frage, was passiert, wenn du deine Gabe zurückhältst. Das Bild des Körpers hat es uns eigentlich schon sehr gut gezeigt. Die zweite Stelle, die ich mit euch lesen möchte, ist 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, es ist jetzt 11 Monate her, dass wir uns diese Stelle im Detail hier sonntags morgens angeschaut haben. Und da finden wir auch den Begriff direkt, Charismata, Gnaden, Gabe, Geschenk, Geistesgabe oder einfach Gabe. 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Auch hier nochmal der Aspekt, dient einander. Ha? Zur Zurüstung, zur Erbauung der Gemeinde einander. Aber jetzt Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Und jetzt kommt es. Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, der zweite Zweck oder das große Ziel ist die Verherrlichung Gottes. Dass wir ihm Ehre dadurch bringen. Dass er das, was er uns gegeben hat, dass wir das, was er uns gegeben hat, einsetzen. Und dadurch loben wir ihn, dadurch erheben wir ihn. Dadurch zeigen wir, dass er der große Geber ist, dass er es gut gemacht hat und dass wir so auch in der Gemeinde uns erbauen und zurüsten können. Also, zwei große Zwecke. Gaben sind souverän von Gott gegeben. Im Epheserbrief zurück haben wir gesehen, wer der Geber ist. Es ist Christus. Im Korintherbrief ist es der Geist, deswegen heißen sie auch Geistesgaben. Im Römerbrief, im Hauskreis haben wir das studiert, da ist es der Vater, Gott der Vater, der die gegeben hat. Mit deiner Bekehrung hat er diese Gnade gewissermaßen freigeschaltet. Das heißt, du hast nicht danach gefragt, oder? Du wusstest vielleicht gar nichts davon. Du brauchst auch nicht um die Gaben bitten, ja, sondern du hast sie bereits empfangen. Ja, Vers 7, die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden ist. Sie sind gegeben worden, Vergangenheit. Sie sind existent, sie sind da. Deine Gaben werden nicht aufgrund oder wurden nicht aufgrund von persönlichen Präferenzen, Neigungen, natürlichen Fähigkeiten oder irgendwas, was du als Verdienst hättest anrechnen können, dir gegeben, sondern aus souveräner Gnade. Nach dem Maß Christi, so wie er dachte, du brauchst sie und damit kannst du am besten deiner Gemeinde dienen und den Vater verherrlichen. Natürlich kommen dazu deine individuelle Persönlichkeit, deine Lebensumstände, deine Bildung, deine Einflüsse, Bedürfnisse, die du hast im Dienst. All das spielt natürlich damit rein. Aber das darf sich ergänzen zur Erbauung der Gemeinde, zur Verherrlichung des Vaters. Und so sehen wir, dass da eine enorme Vielfalt zustande kommt, wenn wir all diese Begriffe mal zusammenführen. Mathematisch gesehen hätten wir da ganz viele Wahrscheinlichkeiten. Und so ist es. Wir sind ein bunter Haufen. Von Gott genauso installiert. Jeder bringt einen speziellen Mix an Gaben mit. Deswegen sind Gaben essentielle Elemente in Gottes Plan, so wie er das genau braucht für seine Gemeinde. Der Herr verfolgt einen Plan mit der Verteilung der Gaben, die er dir und mir gibt, und er hat sie uns gegeben, und deswegen soll keine Gabe ungebraucht bleiben. Ja, wenn wir uns dieses eingängliche Beispiel des Körpers, des menschlichen Körpers nochmal vor Augen führen. Ja, stell dir vor, dein linker Lungenflügel sagt auf einmal, kein Bock mehr, ich bleibe einfach zusammengezogen. Da funktioniert nur noch die Hälfte. Oder dein Darm sagt sich, ja, ich gucke jetzt mal einfach nur zu, ich mache jetzt mal nichts mehr. Ich lehne mich mal zurück. Ich glaube, da gibt es eine große Ermangelung und wahrscheinlich früher oder später wird es verkommen, kaputt gehen, zum Tod führen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist linker Lungenflügel, du bist Darm. Lustige Vorstellung, nicht wahr? Aber wenn du deine Funktion weglässt, dann funktioniert in deinem Bereich nur noch die Hälfte oder gar nichts. Ganz davon abgesehen, dass der Herr trotzdem kann, dass er wirken kann, dass er andere Leute auch begabt hat, die auch gewisse Dinge ausführen können. Aber du an deiner Stelle mit dem, was du tun sollst, Frage nach deiner Berufung, nach deinem Platz, den Gott dir gegeben hat. Wenn du ihn nicht ausfüllst, gibt es keinen, der es so gut kann wie du. Deswegen hat jeder von uns einen Mix an Gaben, auch an natürlichen Talenten und Charakter bekommen, um das bestmöglich für die Gemeinde einzubringen. Das ist Gottes Plan damit. Wir brauchen deswegen einander. Kann keiner von uns sagen, den brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wir brauchen einander. Keiner von uns hier darf Zuschauer sein, sonst funktioniert das nicht. Und wenn du weißt, wo dein Platz ist, wenn du siehst, wo du in der Gemeinde helfen kannst und deine Gabe nicht einsetzt, dann ist es ein Schlag ins Gesicht von Gottes Weisheit, der sich das perfekt erdacht hat. Es ist eine Zurückweisung seiner Gnade, die er gegeben hat. Ein Verlust für unsere Gemeinde, für sein Reich. Das hängt daran. Wir selbst haben die Gaben nicht festgelegt, wir haben sie auch nicht verdient. Es ist Gnade. Aber wir haben sie empfangen. Nicht zu unserem eigenen Nutzen, sondern zum Nutzen der Gemeinde und zur Verherrlichung Gottes. Darum nutze deine Gabe. Es ist im guten Plan Gottes genauso vorgesehen. Nämlich, und das kann man nicht oft genug betonen, das ist das große Ziel, er wird dadurch verherrlicht. Ja? Er wird verherrlicht, ihm gebührt die Ehre. Und dafür deswegen können wir auch nicht sagen, guck mal, ich kann so toll predigen hier. Stark, oder? Wir denken viel zu oft zu hoch von uns selbst. Der Römerbrief spricht genau dagegen. Römer 12, Vers 3. Keiner von uns soll zu hoch von uns selbst denken, uns selber gewissermaßen auf die Schulter klopfen und uns damit die Ehre geben. Nein, die Verherrlichung Gottes ist das große Ziel. Und deswegen brauchst du auch nicht neidisch sein auf das, was der andere tut. Du hast dein eigenes Spektrum bekommen, dein eigenes Portfolio. Und du brauchst dich nicht danach ausstrecken, was andere haben. Du hast schon bekommen, was du brauchst. Interessant, oder? Oft versuchen wir ja so ein bisschen, und das spricht nicht dagegen, sich weiterzubilden oder sich nochmal darauf zu fokussieren, Bibelstudium anzustellen zu gewissen Dingen, die man in der Gemeinde tut. Das meine ich nicht damit, aber das kann der, boah, das will ich auch. Boah, das kann der, das will ich auch. Nein. Der Platz, den du hast. Ja, wir dürfen von guten Vorbildern lernen und uns mitziehen lassen. Aber an dem Platz, wo du bist, die Aufgabe, die du hast. Und dazu gehört auch, dass wir diese Aufgabe erfüllen. Dass wir sie nicht halbherzig tun und sagen, boah, kann man ja mal nebenbei so machen. Die Aufgabe, die du übernommen hast, den Gebetsdienst, den du tust, die Barmherzigkeit, die du übst und all die ganzen anderen Gaben, wo du dich entdeckst, zu seiner Verherrlichung. Dass du den Dienst umfassend, bestmöglich, mit weiterem Lernen, mit Durchdenken dieser Aufgabe oder des Dienstes tust und nicht mal eben was machst. Weihnachten steht ja vor der Tür, nicht wahr? Schnell Geschenke kaufen, kommen nicht mehr so viele an in manchen Bereichen, habe ich gehört. Wenn wir Geschenke haben, vielleicht als Kind ist uns das nicht so bewusst, aber als Eltern sieht man das. Manchmal landen solche Geschenke kurz, nachdem man sie bekommen hat, schon in der Ecke. Manchmal auch auf dem Müll. Auf dem Dachboden, in der Garage, wo auch immer. Bei Gott ist das niemals so. Seine Gaben, die er durch seine Gnade verteilt hat, werden zu 100% gebraucht. Sie sind enorm wichtig und er wird dadurch verherrlicht. Ja, du bekommst niemals das falsche Geschenk. Und das, obwohl wir nicht mal einen Wunschzettel geschrieben haben, oder? Als Kinder immer schön Wunschzettel geschrieben. Wir haben keinen Wunschzettel geschrieben. Aber du und ich, wir bekommen das oder haben schon das richtige Geschenk bekommen. Von wem? Ich nenne ihn mal einfach, es ist nicht respektlos, den wahren Weihnachtsmann. Dem Mann von Weihnachten, der Kind geworden ist, der arm wurde für uns. Nach der Gabe, wie er das wollte. Christus. So hast du und ich, jeder mit seinen ganz unterschiedlichen Gaben, ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, ganz unterschiedlichen Einfluss. Das ist Vielfalt. Vielfalt in der Gemeinde, die Gott genauso haben möchte. Und die Schrift offenbart sicherlich noch so viel mehr Aspekte zu diesem Thema. Können wir jetzt gewiss alle nicht durchnehmen, aber ich möchte euch weiterhelfen mit guter Literatur. Wenn Lea wieder da ist, könnt ihr das bestimmt auch super bestellen. Ansonsten vielleicht auch bei Conny. Ich weiß nicht, ob du noch involviert bist, aber ja, gut. Der Heilige Geist, sein Wesen und Wirken von David Ewart, hat jahrzehntelang gelehrt. Ist ein sehr gutes Buch, was es sehr schön zusammenfasst, was der Geist ist und was er wirkt. Und von Benedikt Peters, der das auch getan hat und dann auch nochmal einen sehr großen Fokus auf die Gaben und die Wirkung und sein Werk gelegt hat. Und auch schön erklärt, wie das in unserem Leben sichtbar wird und wie wir die Gaben in unserem Leben auch erkennen. Ja, und das sind zwei Empfehlungen einfach, die ich mitgeben möchte. Ansonsten hört die Predigt 1. Petrus nochmal an, Dezember 20, oder von Rudi Borg. Ich glaube, er war 2017 zu diesem Thema hier, bin ich ganz sicher, aber findet ihr alles auf der Webseite. Begabt. Er hat auch einige Vorträge darüber gesprochen. Ja, und jetzt sitzen vielleicht einige und denken, ja Moment, das ist ja genau die brennende Frage, wie erkenne ich denn das? Wie erkenne ich meine Gabe? Und ich sage dir, Gott hat kein Schema F, aber ich habe das letzte Mal auch so in dieser Form euch mitgegeben. Einige praktische Hinweise, die du verfolgen kannst. Erkennst du deine Gabe? Und das Erste, was man tun kann, ist geläufig einen Gabentest zu machen, so heißt das. Ja, wichtig, dann weißt du nicht, was deine Gabe ist, es ist lediglich ein Indikator. Ja? Wir sind ausgeprägt, wir sind ausgestattet mit verschiedenen ausgeprägten Gaben. Manche sind stärker, manche sind schwächer. Und das kann aber bei der Erkennung dessen helfen, was wir vielleicht gut im Reich Gottes tun können. Ja? Ich habe da den einen oder anderen, wer da was benötigt, kommt gerne auf mich zu. Das kann helfen zu erkennen, wow. Das ist es vielleicht, was Gott in mich hineingelegt hat. Das Ganze empirisch zu betrachten. Ja, also wirklich praktisch anzuwenden, zu schauen, Gelegenheiten zu suchen zum Dienen in der Gemeinde. Und es kann sein, dass du dann entdecken wirst, wow, diese Aufgabe, ich hätte es nie gedacht, aber die füllt mich aus. Da will Gott mich haben. Das gehört eben zum Ausprobieren. Studieren und probieren. Warte nicht auf Angebote von offiziellen Dienststellen. Ja, wir sagen ja, kannst du nicht mal, guck mal da. Nein. Schau mit Gottes Augen, wo Not und Bedürfnis ist. Und wir haben von heute von einer großen Not gehört. Wer nachmittags kann, Mitarbeiter sind gesucht. Und vielleicht merkst du danach, wow, mit Kindern zu arbeiten, das macht ja richtig Laune. Das ist ja, wo mein Herz aufgeht. Und vielleicht ist es das, wo du einen Lehrdienst übernehmen kannst für Kinder. Wichtig ist, das zu leben, was du leben sollst, einen lebendigen Gottesdienst. Dass du nicht einfach passiv bleibst und auf irgendwas wartest, sondern dass du das tust, was Gott sagt, dass du das tust, was er bereits dir gegeben hat, wo du die Bibel studierst, wo du betest, wo du bekennst, wo du die Gemeinde besuchst, dass du praktisch dein Christenleben lebst und du wirst entdecken. Dinge, die du tun kannst. Damit verbunden auch die Frage deiner Aktivität, bist du bereit, Aufgaben anzunehmen und zu sagen, das möchte ich tun? Und vielleicht ein vierter Aspekt noch. Sprich mit jemandem darüber. Komm gerne auf uns zu, sprich mit jemandem, der das gut einschätzen kann, was du vielleicht kannst, was du tust. Das alles kann helfen, deine Gaben zu entdecken, die du hast. Wichtig ist, halte sie nicht hinterm Berg, bitte nicht. Es geht kaputt. Es funktioniert nur noch die Hälfte. Wir brauchen einander. Und das ist mein Appell. Und mit diesen Appellen möchte ich nämlich schließen. Vertraue dem Herrn, dass er dir das beste Gabengeschenk verliehen hat. Das Beste. Du brauchst nicht neidisch sein. Er hat das Beste gegeben. Erfreue dich der Vielfalt der Gaben in seinem Reich. Es ist ganz bewusst so, dass wir alle so unterschiedlich sind mit dieser Vielfalt, dass wir uns ergänzen und die Gemeinde mitbauen. Habe einen korrekten Teamgedanken. Ich habe es mal genauso formuliert. Wisst ihr, was Team bedeutet? Toll, ein anderer macht's. Genau. Das kann eine Einstellung sein. Ich lehne mich schön zurück, macht ja eh ein anderer. Habe den korrekten Teamgedanken. Toll, ich bin dabei. Schiele nicht auf andere. Ja, das, was die können, das will ich auch. Tue das, was Gott dir für die Füße legt. Das ist aber bereit, Aufgaben anzunehmen, Dienste wahrzunehmen. Und dazu auch, gehe Wagnisse ein. Spricht nichts dagegen, Dinge mal auszuprobieren. Ja. Zu sagen, ich gucke mir das mal an. Ich hinterfrage das mal. Ich frage mal, ob ich es mit ausprobieren darf. Da spricht nichts gegen. Gehe Wagnisse ein. Und das sollen die Gedanken zu diesen Gaben sein, die jeder von uns hat. Und ich hoffe, wir können so ein paar Aspekte mitnehmen. Dass wir bereit sind, irgendwo vielleicht auch Dinge anzupacken. Dafür habt ihr den Zettel. Nehmt es euch konkret vor. Und das Zweite, was wir uns, und das ist ein bisschen kürzer geraten dafür, hat Christus triumphiert, jetzt anschauen wollen, finden wir in den Versen 8 bis 10. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen sonderbar. Ja? Aber wie wir in Vers 8 sehen, ist es eine Begründung für das, was vorher steht. Darum heißt es, ja? Epheser 4, Vers 8, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Was tut Paulus hier? Er argumentiert mit der Schrift und stellt das Geben von Gaben auf einem festen Grund. Darum heißt es, so sagt er hier. Und damit leitet er die Schriftbegründung ein, den Grund ein oder eben die Berechtigung ein, wenn ich es mal so nennen darf, dass Christus Gaben gibt. Wenn wir sowas im Neuen Testament finden und einige Leute aus unserem Hauskreis wissen, was wir dann tun, ein alttestamentliches Zitat im Neuen Testament. Wir schauen uns den alttestamentlichen Kontext an, die Stelle an und schauen nach ihrer Bedeutung. Und dann werden wir das, was wir da entdeckt haben, nehmen und schauen, wie passt es in diesen Kontext des Neuen Testaments rein. Warum benutzt Paulus das genau hier? Und bevor wir zu Psalm 68 kommen, und das könnt ihr gerne schon mal aufschlagen, ein kleiner Hinweis. Ja, wenn wir gleich diesen Vers 19 lesen, dann klingt er etwas anders als Epheser 4, Vers 8. Und das liegt daran, dass unser Neues Testament, und das haben auch die Apostel benutzt, oder dieser Vers eben auf die griechische Übersetzung des Alten Testaments zurückzuführen ist. Und unser Altes Testament wurde aber auf Basis der hebräischen Sprache übersetzt. Deswegen haben wir da auch kleine Unterschiede. Also, das Erste, was wir uns anschauen, alttestamentlicher Kontext und seine Bedeutung. Und ich habe die Verse schon mal rausgesucht. Wir müssen jetzt nicht den ganzen Psalm lesen, aber wir sehen dort einen sehr, sehr krassen Schwerpunkt. Wir lesen einfach mal Verse 2 bis 3. Gott wird sich erheben. Es werden sich zerstreuen seine Feinde und die ihn hassen werden fliehen vor seinem Angesicht. Wie Rauch auseinandergetrieben wird, so treibst du sie auseinander. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Verse 12 und 13. Der Herr erlässt einen Ausspruch, Siegesbotinnen, eine große Schar. Die Könige der Heere fliehen, sie fliehen. Und auf der Stätte des Hauses verteilt man Beute. Vers 15. Wenn der Allmächtige Könige im Land zerstreut, schneit es auf dem Zalmon, ein Berg. Verse 18 und dann auch Vers 19. Der Wagen Gottes sind Zehntausende mal Tausende. Erhabenheit, der Herr ist unter ihnen, Sinai im Heiligtum. Du bist hinaufgestiegen zur Höhe, du hast Gefangene weggeführt, hast Gaben empfangen bei den Menschen. Und sogar Widerspenstige sind bereit, sich ja Gott zu unterwerfen. Vers 22 und 24. Gewiss, Gott wird zerschmettern das Haupt seiner Feinde, den Haarscheitel dessen, der da wandelt in seinen Verschuldungen. Vers 24. Damit du deinen Fuß im Blut badest, die Zunge deiner Hunde von den Feinden ihr Teil habe. Welche Sprache wird hier gesprochen? Was ist das Thema hier? Und ich denke, bei diesen Dingen kann man sehen, worum es geht. Ich habe es einfach so zusammengefasst. Es geht um Kriegsgeschehen und darin Gottes Sieg. Gottes Sieg. Und John MacArthur fasst es sehr schön zusammen. Er sagt, Psalm 68 ist ein Siegeslied, das David schrieb, um Gottes Eroberung der Stadt Jerusalem und den triumphalen Aufstieg Gottes zum Berg Zion zu feiern. Nach einem solchen Triumph wird der König die Beute und die Gefangenen des Feindes heimführen. Okay? Und das haben wir hier in verschiedenen Aspekten gelesen, auch in Vers 19. Ja? Und darum geht es hier. Es geht um Kriegsgeschehen und der Sieg Gottes wird davongetragen mit Verteilen der Beute und dann auch, dass die Gefangenen heimgeführt werden. Und was nun ist die Bedeutung dessen, was wir hier entdeckt haben, für das Neue Testament? Warum benutzt Paulus genau diesen Vers? Und ich denke, es ist naheliegend, dass Paulus hier einen inhaltlichen Vergleich zieht, ja, dass er dieses Kriegsgeschehen und diesen Sieg hier mit einbaut und dass die Gedanken darum, als zu sagen, das hier ist eine Prophetie auf Christus. Es geht ihm inhaltlich darum, zu zeigen, hier geht es um Sieg, hier geht es um Triumph. Und so, und so habe ich es einfach mal zusammengefasst, der Sieg Christi am Kreuz, sein Triumphzug in den Himmel und das Verteilen von Gaben. Darum geht es letztlich, was er hier als Punkt inhaltlich deutlich machen möchte. Paulus nimmt diesen Psalm, in dem es um Sieg und die Erhöhung Gottes geht, wo Gefangene weggeführt werden, wo Gaben verteilt werden, um diese geistliche Wahrheit aus dem Leben Christi deutlich zu machen. Der Sieg am Kreuz, sein Triumphzug und das Verteilen von Gaben. Und was sehen wir hier, wenn wir zurück in Epheser 4, Vers 8 gehen? Hinaufgestiegen in die Höhe, dort hat der Gefangene gefangen geführt. Er ist hinaufgefahren in die Höhe. Der Triumph Christi nach der Schlacht auf der Erde, die er geführt hat. Nach dem finalen Kampf am Kreuz, seinem Tod und seiner Auferstehung. Durch diesen Tod und durch seine Auferstehung hat er gesiegt über den Teufel, über die Sünde, über den Tod selbst. Und auch dieses Bild, dass Gefangene weggeführt werden oder die er mit sich führt, das bezieht sich im Kontext auf die Soldaten des Feindes, die nun in das Reich des Siegers geführt werden. Und ich denke, man kann es leicht verstehen, dass Christus die Sünde und die Leute, die in Sünde und Tod gefangen waren, die unter der Feindschaft oder die unter dem Feind mitgelaufen sind, dass er sie gefangen geführt hat, nun in seine Herrschaft hineingeführt hat. Dieses Gefangenführen ist hier nichts Negatives, ja, also was wir direkt damit assoziieren. Ja, es werden Kriegsgefangene gemacht. Paulus macht den Punkt, es sind Gefangene, die aus der Gefangenschaft der Sünde und des Todes befreit worden sind. Und nun, Paulus sagt es in Römer 6, freigemacht von der Sünde, Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Es klingt so negativ, wir sind Sklaven. Aber wisst ihr, was das Beste daran ist? Der Herr. Es gibt keinen besseren Herrn, den wir als Sklaven Christi haben. Der Moment, wo du aufgegeben hast, wo du in deinem Kampf die weiße Flagge gehisst hast und gesagt hast, nimm mich gefangen unter deiner Herrschaft, du, o Retter, o Herr. Der Moment, wo du um die Vergebung deiner Schuld gebeten hast, wo du umgekehrt bist von deinem alten, sündigen Leben zu einem Leben unter der Herrschaft des neuen Königs Christus. Da sprechen wir von Bekehrung. Und wenn du das noch nicht getan hast, diese Aspekte, die ich gerade genannt habe, Das sind die entscheidenden, der Punkt, wo du sagst, ja, altes Leben weg, neues Leben ja, ohne Christus, mit Christus, Vergebung meiner Schuld. Ich kehre um zu dir, ich glaube daran, was du für mich getan hast. Tu es heute. Und so denke ich, erklärt Paulus mit diesem Vers vom Alten Testament herkommend, durch dieses siegreiche Wirken hat Christus das Recht erlangt, Gaben zu verteilen. Ähnlich wie er das Recht erlangt hat, zu seiner Rechten zu sitzen oder das Erbe zu empfangen, dadurch, dass er gestorben, aber auch auferstanden ist. Und es ist ganz einfach zu erklären, erst nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, hat er wen gesendet? Den Geist, den Heiligen Geist. Nach der Himmelfahrt, 10 Tage später, ist der Geist gekommen. Und was hat er mitgebracht? Natürlich die Geistesgaben, die Gaben, die Jesus zugeteilt hat, die Gaben, die der Geist gibt. Nach dem Maß, wie er das will. Und dieses triumphale Geschehen, was er dort beschreibt, das greift Paulus in den Versen 9 und 10 nochmal auf und erklärt, was der Herr alles getan hat und wie sich das oder wie er letztlich alles erfüllt. Schaut nochmal rein in den Bibeltext, Vers 9. Das hinaufgestiegen, aber was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist aber derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Zunächst geht Paulus nochmal auf das Hinaufsteigen, dieses Auffahren Christi ein, die Himmelfahrt. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an Epheser 1 zurück. Diese Kraft Gottes, mit der er Tote lebendig macht. Und er hat das an Christus gezeigt, er hat ihn aus den Toten herausgeholt. Diese überragende Größe seiner Kraft hat das bewirkt, dass er ihn nicht nur aus den Toten erweckt hat, sondern auch zu Rechten gesetzt hat in der Himmelswelt. Alles ist ihm unterworfen worden. Er lebt mit seiner ganzen Fülle in seinem Leib in der Gemeinde. Aber, und das ist der Punkt, den Paulus hier mit der rhetorischen Frage deutlich machen will. Diese Frage, die uns eigentlich dann kommt, ja, Moment, wenn er hinaufgefahren ist, er war doch schon beim Vater in der Herrlichkeit. Ah, da muss er auch hinabgestiegen sein. Runtergekommen, abgestiegen. Aha, jetzt macht das mit dem Lied auch Sinn, ne? Er wurde arm für uns, auch das haben wir gesungen. Vom Himmel bis zur Krippe, von der Krippe bis zum Tod auf Golgatha. Das ist sein Weg, der Triumphweg. Er hat gesiegt am Ende. Dass er hinaufgestiegen ist, bedeutet nämlich zwangsweise, dass er vorher abgestiegen ist. Und worauf geht Paulus jetzt ein? Was bezeichnet er damit? Nun, den Beginn des Triumphzuges gewissermaßen, dieses Demütige, dieses Gehorsame an der Person Christus. Dass er bereit war, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen. Dass er hinabgestiegen ist, so wie er hier heißt, in die unteren Teile der Erde, die Tiefen der Erde, die Niederungen der Erde, die dunkelsten, die tiefsten Gegenden der Erde. Ich denke nicht, dass es hier um das Totenreich geht, wobei das auch naheliegend ist, dass er dort Sieg verkündigt hat. Ich denke, dass es darum geht, dass er einfach im Gegensatz zu Vers 10 dann, wo er über alle Himmel hinaufgestiegen ist, hinabgestiegen ist auf unsere dunkle, mit Sünde befleckte Erde. Die Erde, wo er nicht willkommen war. Und das müssen wir uns vor Augen führen, was er da getan hat. Deswegen gehen wir noch mal ein bisschen auf diesen Aspekt des Hinabsteigens ein. Er war voller Herrlichkeit, voller Majestät. Er war Gott, der Herr über alles, der Ewige. Er ist hinabgestiegen, um den Willen des Vaters zu tun. Obwohl die Menschen ihn hassen, nichts von ihm wissen wollen, hat er das getan, mit voller Liebe. Christus, der alles hatte, vollkommene Gemeinschaft mit dem Vater, Herrlichkeit in Fülle, der sollte eine Mission starten, die so groß ist, weltumfassend. Er sollte den Triumph über Satan, über die Sünde, über den Tod halten. Als Gott und Schöpfer dieser Welt ist das doch gar kein Problem, oder? Aber was ist passiert? Wie kam er auf diese Welt? Als Baby. Klein. Hilflos. Abhängig von Menschen, um Sünder zu retten. Er kam in die Tiefen dieser Welt hinein, in diese sündige Sphäre, der Heilige. Klein und bedürftig. Und doch gab er alles, dass er diese Rettungsmission bis zum Ende ausführte. Für dich und für mich. Er hat sein Leben gegeben, damit er den Triumph davontragen kann. Und Vers 10 dreht Paulus es nochmal um. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist. Über alle Himmel. Schöne Bezeichnung. Ja? Wir wissen, dass er in den Himmel zur Rechten Gottes gefahren ist. Und hier wird einfach, ich sag mal, übertrieben und nochmal größer dargestellt, um diese Bandbreite völlig zu machen. Über alle Himmel. Wisst ihr, was da passiert ist? Dass er hinabgestiegen ist und dann hinaufgefahren ist. Das folgende Gespräch, was ich uns einfach vorlesen möchte, das ist biblisch nicht so überliefert, aber die Aspekte, die daraus wir hören können, die entstammen der Bibel. Ein Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn, um diese Mission Impossible zu starten und zu vollbringen. Es ist überschrieben mit "Auf der Suche nach der gottlosen Braut". Gott, der Vater, hält Rat mit seinem Sohn. Der Vater sagt Folgendes: "Mein Sohn, ich habe einen Wunsch, eine Sehnsucht. Es soll über Jahrhunderte verborgen sein, mein Geheimnis. Ich will eine Braut für dich. Du sollst eine Braut haben, die deine Herrlichkeit teilt in alle Ewigkeit. Die Braut soll bekannt werden als der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen." Epheserbrief lässt grüßen. Bis dahin hört sich alles wunderbar und herrlich an, und nun beschreibt der ewige Vater, wie die Braut aussieht. "Wenn du gehen wirst, mein Sohn, und sie suchen wirst, dann wird sie unrein aussehen. Sie wird geistlich gesehen schmutzige Kleider anhaben, sie wird zerzaustes Haar haben, übernächtigte, blutuntermalte Augen. Sie wird ungebadet auf der Straße umherirren. Sie mag die Finsternis mehr als das Licht. Sie sucht die Befriedigung an den Zisternen dieser Welt. Sie wird eine Frau sein, die vielen Männern nachläuft. Materialismus, Vergnügung, Sex, Status, Ehre und Prestige." Der Vater malt dem Sohn weiter das Bild von seiner zukünftigen Braut. "Mein Sohn, deine Braut würde geistlich tot sein, ein Leichnam, ein gottloses Flittchen, eine Feindin aller Gerechtigkeit. Es gibt keine geistliche Bewegung in ihrem Herzen. Die Frau würde um des Brotes willen alleine leben wollen, sieht keinen Sinn für die Worte und Gedanken von mir. Deine Braut, sie irrt umher, sie läuft ziellos und hoffnungslos durch die Welt. Sie würde blind sein, gelähmt, aussätzig, taub, stumm, ungeliebt, ohne Ruhe und Frieden und eigentlich nur glücklich, wenn sie mich vergisst, mein Sohn." Und der Sohn hört genau zu. Er hängt mit seinem Blick an den Lippen des Vaters, und nun lässt der Vater die Bombe platzen. "Mein geliebter Sohn, du wirst auf diese Erde gehen und Ausschau halten. Du sollst die Herrlichkeit und den Frieden hier bei mir verlassen und dich in den Urwald der Sünde begeben. Du sollst suchen und suchen und suchen, bis du die Braut gefunden hast. Du sollst sie zurückkaufen vom Sklavenmarkt der Sünde. Und dafür musst du, mein geliebter Sohn, sterben. Du wirst dein Blut vergießen und damit dein Leben hingeben müssen für sie. Du musst alles geben, um diese kostbare Perle zu kaufen. Und das ist ein unaussprechlich hoher Preis. Kein Mann würde sich auf so ein bizarres Geschäft einlassen oder auch nur Interesse daran zeigen. Aber wer war bereit? Jesus. Er hat sich nicht gewehrt. Es war eine Freude für ihn, das auf sich zu nehmen. Nichts konnte ihn aufhalten, den Willen des Vaters auszuführen. Er war bereit, alles wegzugeben. Er war bereit, arm zu werden, dass elende Flittchen reich werden kann. Die arme Braut wurde reich gemacht für alle Ewigkeit, weil Jesus auf diese Erde kam, hinabgestiegen. Der Sohn Gottes kam auf den Planeten, er suchte die Braut in Bethlehem, Nazareth, Ägypten, Kapernaum, Bethsaida, und er fand sie nicht. Auf seiner längsten Reise nach Tyros fand er eine Frau mit Glauben, aber nicht seine Braut. Er kam nach Jerusalem. Er kam nach Golgatha. Dort hat er sich seine Braut erworben. Er öffnet dort die Quelle seines Blutes gegen die Sünde und Unreinheit. Und seine Braut konnte gereinigt werden für alle Ewigkeit. Er bewirkte die Reinigung, indem er selbst Gottes Zorn über die Sünde auf sich nahm. Er fand seine Braut. Der Preis war enorm. Keiner mit einem menschlichen Geist kann das voll und ganz begreifen. Er hat volle Liebe für dich gezeigt. Runtergekommen und nach diesem Geschehen ist er aufgestiegen über alle Himmel. Der Herr, der sein Leben für dich gab, hat sich zur Rechten seines Vaters gesetzt. Und er bietet dir an, dass er auch dein Retter und Herr wird, wo er es noch nicht getan hat. Dass er dich erkauft und das Verfügungsrecht über dich als seinen Gefangenen gewissermaßen übernimmt. Und das klingt negativ, aber ich sage es nur einmal, einen besseren Herrn gibt es nicht. Wenn er dich retten konnte, dann, und darum ging es ja in unserem Text, kann er dich auch zu einem fähigen Diener machen. Und so hat er diesen teuren Preis bezahlt. Den Tod erlitten an unserer Stelle, die Sünde getragen, den Zorn Gottes auf sich genommen. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern aufgefahren in den Himmel. Und das qualifizierte ihn, wenn ich so nennen darf, den Geist zu senden und die Gaben zu verteilen. Er erfüllt alles, und damit kommen wir zum Schluss. Er erfüllt das ganze Universum mit dem Reichtum seiner Gnade und hier im Kontext bezogen auf die Gemeinde. Er erfüllt alles, er ist das Haupt und füllt alles aus, was wir brauchen. Er hat alle Gaben gegeben, die nützlich sind. Es gibt nichts Besseres, weil er es sich so gedacht hat. Und ich fasse zusammen mit den Worten aus der Studienbibel von John MacArthur, der sagt, als der Herr in den Himmel aufgefahren war und alle Prophezeiungen erfüllt und das ganze von Gott aufgetragene Erlösungswerk vollbracht hatte, da bekam er das Recht, über die Gemeinde zu herrschen, ihr Gaben zu geben, denn er erfüllte das ganze Universum mit seiner göttlichen Gegenwart, Macht, Souveränität und seinem Segen, die ganze Gnade. Und das haben wir heute gesehen und ich hoffe, es wurde ein Stück weit mehr deutlich und ihr seid auch ein bisschen ergriffen davon, was er alles aufgegeben hat für dich und mich. Und was er uns alles geschenkt hat. Vielfältige Gaben in der Gemeinde. Du bist speziell begabt. Dafür hat Christus triumphiert, dass er dir diese Gaben geben konnte. Er hat alles gegeben, um diese Einheit der Gemeinde zu formen. Er hat dich und mich aufgerufen, würdig zu wandeln, um diese Einheit zu bewahren. Aber es ist derselbe, der den Sieg davongetragen hat und auch die Vielfalt durch seine Gaben in die Gemeinde gegeben hat. Wie eine bunte Blumenwiese im Sommer. So bunt sind wir. Und es ist schön. Wir alle brauchen es, dass jeder von uns die Gabe einsetzt, die er bekommen hat. Ohne Ausnahme. Warum? Damit der Leib erbaut wird und er verherrlicht wird. Amen.